So, da sind wir live in der nächsten Ausgabe von der Formless Week. Und ja, diese Woche besprechen wir natürlich für euch wieder SmackDown und Raw. Und ja, die waren eigentlich ganz okay diese Woche. Nichts Besonderes, Herausragendes, aber Weiterführung von Storylines, was erstmal vollkommen okay ist. Der Wisecan ist leider immer noch im Spätdienst, deswegen haben wir ihn heute nicht mit dabei. Aber natürlich an meiner Seite ist der Bodyguard in der AEW-Pose hier, der Kato.
So sieht's aus, liebes Champion Talk Universe. Einen wunderschönen guten Dienstagabend hier an alle, die live mit dabei sind. Einen wunderschönen guten Abend an Will, David Zwiątkowski, Albert Reska, Björn Schumacher. Ja, WWE hat wieder, sagen wir mal, ein durchschnittliches Paket diese Woche gebracht. Matchtechnisch war da definitiv noch Luft nach oben, aber Gordon hat es auch schon richtig angesprochen. Es gab Weiterführung von Storylines, es gab ein paar Stinker, es gab aber auch einige sehr gute Sachen, wie ich finde, und die wollen wir jetzt auf jeden Fall besprechen.
Genau, also wir gucken auf jeden Fall mal, dass wir da direkt reingehen mit SmackDown. Und SmackDown war... Moment, muss ich natürlich hier erstmal das Bild anmachen. So, da ist es. SmackDown war aus Glendale, Arizona. Am 22.09. ist die Nummer 1261 und es waren ungefähr 11.500 Zuschauer da. Und wir hatten ein Dark Match. War es sold out,
oder?
Bitte?
War es sold out?
Steht hier nicht, wäre aber möglich. Also ich weiß zumindest, dass Cody, glaube ich, bei Raw gesagt hat, sold out crowd.
Ja, Raw war auf jeden Fall sold out.
So, in der Desert Diamond Arena in Glendale weiß ich es nicht. Aber wir hatten ein Dark Match und zwar ist Cameron Grimes im Dark Match gegen Ashanti The Adonis, begleitet von B-Fab, Top Dollar gibt es ja nicht mehr. Wer unsere letzte Live-Ausgabe am Donnerstag mitverfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass es eine Entlassungswelle gab. Und natürlich gab es auch die News vom Jens, unserem Anchorman, am Wochenende. Der hat euch natürlich auch noch über die neuen Leute informiert, die alle entlassen wurden. Also da ist ja doch ein ganzer Schwung mal rausgebeten worden. Und ja, Ashanti hängt jetzt ein bisschen alleine rum. Ich weiß nicht, ob der alleine was taugt, nur mit B-Fab, das muss man abwarten. Gesehen haben wir ihn nicht. Cameron Grimes hat das Dark Match gewonnen.
Oh, so. Okay, kann man ja machen.
Und SmackDown geht dann los mit diesem Mann hier.
John Morrissey.
Genau. So, und die Halle ist natürlich voll drin und er war ja dann beim Grayson-Waller-Effekt letzte Woche und hatte dann die Konfrontation mit der Bloodline, also mit dem, was davon übrig geblieben ist, nämlich Solo, Sikoa und Jimmy Uso, weil Roman Reigns ist ja immer noch in Urlaub, also on vacation, ja, der hat ja keinen Bock. Und deswegen, ja, spricht er das natürlich auch an und sagt dann irgendwie, ja, ich hatte ja irgendwie keinen Partner und so weiter und so fort, ne, aber ich brauche ja jetzt, ich war ja alles mögliche, ich war Host, ich war Ringrichter, ich war Special Enforcer, ich war, glaube ich, King Kong auf dem, King Kong auf dem großen Gebäude, was weiß ich nicht was, keine Ahnung, so, er zählt auf jeden Fall alles auf und sagt dann irgendwie, ja, dann irgendwie fehlte mir was, ach ja, ein Match. Und dann rasten natürlich alle komplett aus und dann sagt er, aber da muss ich erstmal euch fragen, ob ihr das denn wirklich wollt und dann sagen die alle, yay. Und dann sagt er, ja, ich habe mir einen Partner geholt und der Partner kommt hier.
Genau, AJ Styles, aber dann klingelt er plötzlich das Telefon von John Cena. Und sein Manager war dran und hat gesagt, hey, der Streik in Hollywood ist vorbei, wir bekommen wieder Kohle. Und Cena verschwand plötzlich. Nee, natürlich war es das nicht so. Ja. Aber man merkt, er hat zurzeit Freizeit, das ist gut für uns Wrestling-Fans, selbstverständlich. John Cena im Ring zu sehen, ich habe ein bisschen Nostalgie-Flair und Bonus, wenn ich ihn sehe, auch wenn er natürlich älter geworden ist. Und ja, AJ Styles und John Cena im Ring und er ist jetzt eben schon im Ring und Styles fragte dann Cena, ob er wirklich ihn als Partner haben möchte und die forderten dann die Bloodline raus und Muckert Killen, schön, dass du auch wieder hier bist. Einer unserer bravsten und treuesten Schreiber ist hier am Start und er schreibt gleich: The most overrated of all time. Solange Cena nicht heel turned als China-Sympathisant, bin ich nicht interessiert an ihn. Wollen wir jetzt wirklich alte Lamellen ausgraben?
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe da kein Problem mit, wenn er jetzt mal so eine Storyline irgendwie mitmacht. Ich würde es ganz cool finden, wenn Cena das dann am Ende irgendwie verliert. Also, wenn er dann da Leute auch mit overbringt, unter anderem vielleicht Solo. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, da könnte man mit Sicherheit irgendwie was draus machen. Und
Ja, also, man muss ja bedenken, Cena hatte wirklich all seine letzten Matches, also ich glaube, die letzten 10 oder so hat er verloren, um andere Leute halt eben overzubringen. Absolut. Und das ist ja auch absolut vollkommen in Ordnung. Und das finde ich auch einen sehr edlen Move vom Cena, weil er kann auch sagen, nö, er legt sich nicht hin, aber er legt sich eben hin. Und das kann man ihm schon hoch anrechnen.
Ja. Ja, dann kommt die Bloodline rein, Solo und Jimmy, und die wollen zuerst irgendwie auf sie zugehen, aber dann auf einmal gehen sie halt doch wieder rückwärts und sagen dann, ja, nee, machen wir nicht. Und dann gibt's Buhrufe und Cena und AJ bleiben ein bisschen fragend zurück. Gut, der typische Heel-Move, ne? Man will erst in den Ring, dann auf einmal backt man doch ab, das ist okay. Und geht es weiter. Mit
Tag-Team-Match.
Genau, mit diesem Mann hier, Rey Mysterio Jr. Und Santos Escobar sollen auf die Street Profits treffen, aber vorher sehen wir indes nochmal Styles und Cena bei Adam Pearce, die danach dem Match fragen, und der sagt dann, ich weiß noch nicht, ich muss das erstmal, und das fand ich sehr geil, weil er dann gesagt hat, sorry Leute, ich muss das erstmal mit Paul Heyman absprechen. Und beide dann so, was? Wieso muss er irgendwas mit Paul Heyman absprechen?
Er ist der General Manager.
Das fand ich richtig gut, weil man da so gesehen hat, in welcher Bredouille Adam Pearce immer steckt, so, wenn er sich mit Heyman abgibt, weil der ihm sofort mit Klagen droht oder sonst irgendwie was. Das finde ich gut. Das war stark.
Absolut, ja. War gut gespielt. So. Ja, und Rey Mysterio und Santos Escobar treten gegen die Street Profits an, begleitet von Robert Lashley. Nachdem die Street Profits ja letzte Woche relativ schnell, zumindest das, was wir mitbekommen haben aus der Werbepause, relativ schnell die anderen der Latino World Order zerdrömelt haben, ja, dürften sie jetzt gegen die zwei Richtigen ran. Und ja, das Match war okay, also es war jetzt da kein Stinker, aber es war, sag mal, ein mittelmäßiges Match. Es wurde schöne Tag-Team-Action gezeigt. Rey Mysterio ist wirklich für sein Alter noch immer beweglich wie sonst was. Den Move fand ich richtig gut. Da wollte Rey Mysterio nach draußen springen, um einen Splash zu zeigen, glaube ich, gegen, war das Montez Ford, ja, glaube ich. Und Dawkins hat dann seinen Tag-Team-Partner einfach weggezogen.
War, glaube ich, der Slide, ne? Er wollte diesen Slide, genau, nach draußen zeigen und hat ihn weggezogen. Das war eigentlich ganz gut.
Das war ganz gut, ja. Und ja, also Christian Zimmermann schreibt hier auch schon, dass der US-Title zurzeit ins Hintertreffen gerät. Ja, tut es natürlich, da im Grunde Rey Mysterio gerade mit der Latino World Order so ein bisschen auch im Aufbau ist bezüglich der Storyline mit dem Hurt Business, wobei. Schauen wir mal. Vielleicht kommt jetzt was, vielleicht mal bald was mit Bobby Lashley zustande. Hier natürlich haben sie die Street Profits in, ja, so 10 Minuten 40 abgefertigt, nachdem es noch ein bisschen hin und her ging. Und es kurz auch so ausgesehen hätte, als ob die Street Profits gewinnen. Kam dann, glaube ich, der Einroller von
Ray gegen Dawkins. Da gab es eine Story vorweg. Also erstmal fragt hier Mukai Killinch noch, wieso wrestelt denn Bobby Lashley nicht mehr? Ist er verletzt? Ja, soweit ich weiß, kuriert er gerade noch was aus, aber kann jetzt mittlerweile schon in den Shows sein. Ich glaube, er hatte irgendwie Probleme mit dem Rücken, ne? Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Aber ich meine, da war irgendwie was, dass er auf jeden Fall Verletzungen auskurieren sollte. Und nachdem man ja ihn ursprünglich auch irgendwie gegen Bray gesetzt hatte und der ja nun nicht mehr ist, leider, musste man natürlich auch erstmal gucken, was man für ihn hat. Ich fand das okay, was sie jetzt gemacht haben. Also es war tatsächlich so, da haben wir jetzt gar kein Bild von. Es war ja so, dass Lashley Ray genommen hat und mit einem Slam, einem Chokeslam letzten Endes, auf den Ring-Apron gedonnert hat. um ihn dann wieder reinzuschmeißen. Und Dawkins sollte ihn dann aufrollen für die Powerbomb. Und tatsächlich ist Ray da rausgekommen und hat ihn eingerollt. Und dann war natürlich Bobby, hatte dann genau diesen Look hier aufgelegt und war ein bisschen genervt und hat dann die Street Profits sitzen lassen und ist abgehauen. Ich hätte es sogar noch ein bisschen anders dargestellt, muss ich sagen. Oh, guck mal, hier ist Riesen Shawn Michaels jetzt. ich hätte es sogar tatsächlich ein bisschen anders gemacht, muss ich sagen. Ich bin nämlich der Ansicht, dass man, dass Bobby ja immer, wenn er mit ihnen rauskommt, vorne ja immer voll der Liebe ist, so, ne, und yay, und ich feuer alle an. Und hinterher kriegen wir ja das Segment, wo er sie backstage dann abserviert, so, also zumindest sauer ist, ne, und sie abwatscht. Da, ich hätte das geiler gefunden, wenn er hier das noch so ein bisschen überspielt hätte und man dann hinten backstage sieht, was für ein obnoxious Arschloch er eigentlich ist. So, das wäre, glaube ich, sogar noch der bessere Auftrieb gewesen. Aber die Story finde ich ganz gut, die sie, da könnte man tatsächlich was machen. Guck mal hier, Christian Zimmermann schreibt sie auch gerade, Bobby Lashley hatte seine Elimination Chamber-Verletzung, Lesnar Suplex auf die Schulter, nie wirklich aufgewählt. Ja, siehst du, dann passt das ja, ne? Da war das eben genau der Punkt, dass er dann da jetzt erstmal zurücksteckt und das ist auch okay. So wie er es halt macht. Ja, in der kommt dann Austin Theory raus und ist komplett sauer und rastet aus und schreit die Kommentatoren an. Das fand ich auch gut. Das wirkte real, das wirkte echt. Das erste Mal, dass ich bei Austin Theory gedacht habe, yo, endlich mal was.
Geht doch.
Kommt mal was so, ne? Das kann man ja, das glaubt man ja tatsächlich. Ja, dann sagen wir die Zusammenfassung. 153 Millionen Views on Social Media. Social. So, und gut. Kann man mal so machen.
Dann folgte. Ich muss gestehen, ich habe die ehrlich schon fast wieder vergessen. Dabei habe ich so einen Kink auf die beiden.
Ja, und das war gut, weil Isla Dawn und Alba Fire, die werden hier gezeigt und dann wird der Women's Tag Team, da haben wir jetzt kein Bild, da werden so Einblendungen von den Women's Tag Team Teilen gezeigt und die Trägerinnen und die sagen, komisch, oder? Alle Teams, die irgendwie zusammengearbeitet haben, werden wieder gesplittet und alles geht kaputt. Ist ja fast so, als würde ein Fluch auf den Titeln liegen.
Und das fand ich richtig That's gut. Smart. Dass ich, ja, das passt zum Gimmick, das passt zu dem, was mit den Titeln passiert, das passt damit zusammen, was die Leute auf Social Media auch reden. Das ist smart.
Ja,
gebt denen den Titel.
Ja, jetzt brauchen sie den Titel noch nicht, finde ich. Das kann man ein bisschen aufbauen, aber das finde ich in Ordnung. Lass die beiden mal mindestens 5 Matches gewrestelt haben, bevor sie wieder den Titel kriegen.
Ja, und lass sie vielleicht noch vorher noch 1-2 solcher Promos machen, bis irgendwer dann sagt, so, Alter, könnt ihr mal bitte aufhören, eure Fresse aufzureißen, ihr habt noch gar nichts gerissen. Und dann fertigen sie die ab und dann mischen sie sich ins Titelgeschehen ein.
Ja,
auf jeden Fall. Gefiel mir richtig gut.
Ja, Christian Zimmermann schreibt hier aber mal ehrlich, der Move Cole jetzt als Drittner hinzubringen hat nichts gebracht. Ich finde ja Kyla Braxton als erste weibliche Moderatorin neben Corey richtig gut. Wäre mal mutig. Patrick muss weg. Ja, Kevin Patrick muss weg, das ist richtig. Mhm. Und müsste man gucken, ob eine Kyla Braxton wirklich Play-by-Play kann. Ja, ich habe kein Problem damit, aber ganz ehrlich, ich fand zum Beispiel auch, sie hatten ja früher schon mal so 1-2 Frauen mit da sitzen, meistens dann allerdings als Color und das war ein Graus, bin ich ganz ehrlich. Also auch Lita und so als Color-Kommentatorin, das war richtig, richtig, richtig schlecht. Deswegen, du musst halt wirklich jemanden haben, der Play-by-Play auch beherrscht. Aber ich kann Kevin Patrick, da stimme ich dir hundertprozentig zu, ich kann ihm auch nicht zuhören. Ich finde ihn auch schlimm, bei ihm wirkt immer alles aufgesetzt, als wenn er da überhaupt nicht richtig drinne ist. Und das ist halt einfach Kack.
Absolut. Jo, dann kamen wir wieder Backstage. Und Adam Pearce, der hat heute einiges zu tun, denn der traf auf Austin Theory und hat ihn gefragt, was das gerade sein sollte. Und der traf dann auf die Brawling Brutes.
Genau.
Und da wurde ein bisschen hin und her getroffen, es gab ein bisschen Trash-Talk und ich glaube, dann wurde auch, genau, dann kam, glaube ich, auch da noch Grayson Waller dazu und hat auch Austin Theory quasi etwas zurückgenommen und gemeint so, ja, hey, wir halt dich zurück, weil sonst hauen wir den gleich auf die Fresse oder so. Und Adam Pearce meinte so, hey, wir haben gerade hier zwei Teams. Wisst ihr was? Ihr habt ein Tag Team Match heute noch.
Ja, das hatten die Brawling Brutes ja vorgeschlagen und dann haben die beiden gesagt, ah nee. Und dann sagt eben Adam Pearce, weil er halt auch genervt ist von Waller und von Theory, doch, warum denn eigentlich nicht? So, ne, das bietet sich hier ja an. Und dann sind die beiden Heels natürlich ein bisschen angepisst, aber ja, das kann man natürlich machen. Das ist vollkommen okay. So, und dann haben wir die Situation, von der wir gerade eben gesprochen haben, nämlich Bobby Lashley mit den Street Profits backstage und er stellt sich zur Rede und dann sagt er, Leute, ich habe euch irgendwie aus dem Catering geholt, damit ihr hier mal wieder was reißt und ihr reißt euch nicht zusammen. So, ja, wir haben jetzt gerade mal 2 oder 3 Matches mit euch gehabt und das dritte habt ihr schon wieder verloren. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wieder zurück ins Catering wollt, dann geht zurück ins Catering. Ich suche 2 andere Leute, die Matches gewinnen. Und krass, hier sieht man es richtig, ne? Wie hart Dawkins abgenommen hat. Guck mal sein Gesicht an und vergleich das mal mit Anfang des Jahres.
Das stimmt, ja.
Ja.
Da ging einiges an Körperfett runter.
Ja, und Dawkins wird langsam von der Statur immer mehr an Montes angeglichen. Das ist eigentlich gar nicht dumm.
Finde ich gut.
Kann man mal gucken.
Das fand ich jetzt, muss ich sagen, nicht so gut. Was jetzt kommt.
Also ich mochte das Match. Also wir gehen erstmal darauf ein. Asuka soll auf Io Sky treffen, aber bevor das passiert, sehen wir nochmal Heyman.
Der sich jetzt nicht mehr die Haare färbt.
Genau, aber das ist ja schon seit, auch schon.
Schon jetzt einige Zeit, aber mir fiel diese Show richtig brutal auf. Ja. Denn er sieht einfach mit diesen mega fetten Augenringen und den grauen Haaren einfach locker 20 Jahre älter aus, als er eigentlich ist.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, es geht, ne, er lässt wahrscheinlich jetzt einfach das Haar mal rauswachsen, ist ja auch scheißegal. Also ich meine, er ist nun mal alt, ne, so ist das halt, irgendwann wird man halt grau. Und dann will er halt unbedingt, also Adam Pearce will unbedingt das Match festmachen mit ihm und er ist dann Heyman dann schon so, ja, weiß ich nicht. Ja, dann kommt Damage Control raus und bringt Io Sky und ich fand das Match zwischen Asuka und Io eigentlich gut. Also da ging es ordentlich zur Sache, haben einige gute Sachen am Anfang gezeigt, gerade was das Mat Wrestling und so anging. Ja, Charlotte kam noch zum Ring und hat sich mit ans Kommentatorenpult gesetzt. Ja, und dann gab's halt viele Haltegriffe und so zwischen den beiden am Anfang, einige Roll-Up-Kombinationen und dann ging's auch teilweise ein bisschen stiffer zur Sache. Also Asuka und sie haben sich nicht unbedingt geschont. Also ich fand das vollkommen okay. Das Einzige, was ich hier als Kritikpunkt tatsächlich anbringen kann, ist, das ist eigentlich ein Pay-Per-View-Match.
Darauf wollte ich auch hinaus. Ich finde es, also ich stimme dir in allen Punkten zu. Matchtechnisch, ich habe mich am Anfang vielleicht, ich war da vielleicht etwas zu voreilig. Matchtechnisch war das hier das Match des Abends. Das war ein richtig, richtig klasses Match. Es war schnell, es war technisch, es gab geile Moves. Dass wieder Charlotte rauskam, ja, da bin ich auch der Meinung, das muss nicht sein. Und was auch nicht sein muss, dieses Match hätte man doch bitte bis zum Pay-Per-View lassen können, denn irgendwie die Storyline zwischen Io und Asuka, die plätschert, finde ich, irgendwie nur vor sich hin, also die hat nicht wirklich Drive. Und dass man das jetzt hier, also vielleicht passiert ja noch ein bisschen mehr, aber dass man hier dieses Zusammentreffen, was knappe 20 Minuten, also 19 Minuten 30 gedauert hat, was wirklich ein gut geführtes Match war, dass man das für eine, Anführungszeichen, nur SmackDown verballert, fand ich persönlich einfach schade.
Ja. Genau. Aber es ist natürlich ein Dusty Finish. Ne? Christian Zimmermann schreibt hier eben auch, dass er es irgendwie komisch findet, so mal zum Beispiel Charlotte irgendwie mit allen möglichen anderen Frauen zum Beispiel bei SmackDown zu paaren, ne? Anstatt sie dann ständig irgendwie im Title Picture mitzuhalten, weil sie dann irgendwie mit dabei ist. Jo, verstehe ich. Also das finde ich auch ein bisschen dämlich. Asuka versus Io, da kann man sicherlich mehr draus machen, so auch alleine. Und da war eine Menge drin. Die haben ja auch eine Menge Zeit bekommen von Hunter, fast 20 Minuten. Das war natürlich stark und das Publikum war auch drin. Dann gab es irgendwann tatsächlich den Asuka-Lock und Io ist rausgekommen. Dann hat irgendwann sie nochmal in den Asuka-Lock genommen und Bailey hat dann Ios Fuß auf den aufs unterste Seil gelegt. Dann kam Charlotte vom Kommentatorenpult und hat Bailey umgehauen, die den Fuß da drauf gelegt hat. Asuka hat dann in die Richtung geguckt, kriegte dann die Double Knee Strike in den Hinterkopf und dann den Over the Moonsault und damit hat Io sie besiegt und ist weiterhin Champion. Das war okay, fand ich vollkommen in Ordnung und ist natürlich ein Dusty Finish, aber das wäre natürlich nochmal was, was man beim Pay-Per-View in meinen Augen nochmal gut neu bringen könnte, weil die beiden einfach miteinander harmonieren.
So. Auf jeden Fall.
Dümmste Referee-Position überhaupt beim Count, sagt hier Christian Zimmermann. Ja, gut, das stimmt. Aber ansonsten war das vollkommen okay. Also da bin ich, da kann ich auch drüber hinwegsehen, wenn der Rest eigentlich soweit stimmt. Ja, dann sehen wir die Bloodline im Locker-Room und ich mag den neuen Jimmy, diesen querliegen, überdrehten, der irgendwie glaubt, jo, ich mache jetzt halt einfach alles so, wie es ist, weil Roman ist ja nicht da, also muss ich keine Angst haben, also so den verspielten Teenager. Und Solo hat halt auch keinen Bock mehr so und sagt dann halt auch, ja, ich kümmere mich um den Kram, ich kümmere mich um den Kram und
und Paul Heyman einfach nur, das wurde alles nicht abgesegnet.
Ja, genau, das ist richtig gut. Also das ist auch stark, wie sie es gerade weiterentwickeln so, ne? Und dann sagt Jimmy nur so, ja, dann lass es doch absegnen. Geht einfach, das ist schon gut. Da weiß man also auch, da ist ein bisschen was vorprogrammiert, wenn Roman wieder da ist und sie dann erstmal wieder anhauen.
Da gibt's mal Watschen in der Bloodless, so, wenn die Katze mal aus dem Sack ist, haben die Mäuse Kirchtag, oder wie heißt das?
So ist es, genau das. So, dann kommen die Brawling Brutes zum Ring, aber während die zum Ring kommen, ja, das war so gut, ne?
Bestes Segment des Abends.
Ja, dann kam Kit Wilson, der uns ein Update über Elton Prince gibt, der natürlich immer noch die kaputte Schulter hat und sich kaum bewegen kann. Das war natürlich herzergreifend. Und dann machen sie halt so ein paar Tests. Er muss dann da irgendwie mit so einer komischen Hantel überhaupt Übung machen und kann das dann nicht. Und dann wirft er ihm Bälle zu und er kann die Bälle nicht mehr fangen, weil seine Schulter so wehtut. Und dann kommt irgendwann Gina Mayhem, Medical Detective, und die sagt dann einfach nur, er hat eine kaputte Schulter, er wird es überleben. Das war richtig gut. Das war der beste Gag an dem ganzen Segment.
Ja, so, wie im Hintergrund machen sie irgendein Yoga.
Und, ja, da hat er doch gesagt, dass er ihn doch stretchen muss, weil doch sonst die Gelenke kaputt gehen. Ja. Und sie dann einfach so, Alter, so ein Quatsch.
Das ist einfach so gut.
Ja, dann hatten wir das nächste Match. Wir haben ja gerade die Brawling Brutes schon gesehen und Grayson Waller und Austin Theory, die jetzt offensichtlich ein feststehendes Team sind, treten an gegen die Brawling Brutes. Match ist okay. Ich fand es jetzt nicht so toll. Gerade nach Asuka gegen Io war es schon so. Aber es ging. Es war okay.
Es war okay. Mir kommt irgendwie nur vor, ich sehe gefühlt jede Woche dieselben Konstellationen, was die Brawling Brutes angeht. Also, mir kommt irgendwie vor, die werden, also vielleicht, ich kann mich auch irren, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, entweder geht es gegen Austin Theory, Grayson Waller oder hier anderen Mid-Kader-Heel einfügen. Und ja, es vielleicht kommt es mir nur so vor, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das Match schon zigmal gesehen.
Ja, also es war okay, wie sie es so aufgebaut haben. Letzten Endes gab es dann natürlich so einen Heel-Eingriff, ne, dass dann Rich und Butch da irgendwie mehr oder minder outsmarted wurden. Dann gab es letzten Endes den A-Town Down gegen Rich und dann war es das nach 11 Minuten. Jo. Und Austin Theory fährt für ihn und Grayson Waller den Sieg ein. Und das ist auch in meinen Augen richtig so, weil die beiden, wenn man sie jetzt als Team erstmal etablieren will, um mit ihnen überhaupt irgendwie was zu machen, dann brauchen sie auch mal einen Sieg.
Das auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir, also jetzt, da wir mit bei diesem Match vorbei sind, kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt von SmackDown. Das hat gar nichts mal mit dem anstehenden Segment zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir in einer 1,5 Stunden Wrestling-Show nur 3 Wrestling-Matches hatten. Und das finde ich schon ein bisschen mager. Natürlich hatten wir lange Matches, also keines der Matches ging unter 10 Minuten. Also hatten wir trotzdem so um die 40 bis 42 Minuten Wrestling.
Ja.
Aber ich bin der Meinung, da hätte, also so vom Gefühl her,
hätte noch so ein Squash mit reingepasst, ne?
So ein Squash hätte man schon reinbringen können. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau.
Genau. Ja, und dann sehen wir John Cena, der das Match gerne absegnen möchte im Ring. Da soll es eine Vertragsunterzeichnung geben zwischen John Cena, AJ Styles, Solo Sikoa und Jimmy Uso. Und dann sehen wir aber plötzlich den eingeschalteten Titantron, weil nämlich niemand reinkommt. Und dann sehen wir, wie Solo und Jimmy AJ von der Side of Life attacken. Und dann sehen wir auch Solo Sikoa, wie er da auf irgendeiner, ja, ich weiß auch nicht, was ist das? Sind das Schließfächer oder ich habe keine Ahnung, wo er da oben drauf steht. Auf jeden Fall auf irgendeinem Teil und dann springt er von oben runter.
Wie Monitore vielleicht oder so, die übereinander geschaut.
Also auf jeden Fall mit einem Splash springt er dann runter auf AJ. Man sieht das natürlich nicht, das ist off-air, weil da sicherlich eine Matte im Hintergrund gelegen haben wird, damit die beiden natürlich safe sind, was auch okay ist. So, und Jimmy geht dann gleich weg, als dann die Leute kommen, um sie auseinanderzureißen. Das fand ich auch gut gespielt von Jimmy, dass er dann gleich so, ja, ist okay, ja, ich mische mich gar nicht ein. Ich war nur zufällig hier. So,
ja.
Das war gut. Das kann man tatsächlich machen. So. Und das war auch in Ordnung. Und dann ist AJ halt fertig und kann nicht mehr. Und dann sieht man halt Paul Heyman, der zum Ring kommt. Und dann hält er natürlich eine kurze Promo noch, dass er sagte, wenn du schlau bist, Cena, dann gehst du jetzt mit AJ zusammen ins Krankenhaus und lässt den ganzen Kram da, wo er ist und wo er hingehört, denn ansonsten geht's hier rund und das sagt natürlich auch Jim Uso. Und dann kommt natürlich Cena raus, weil das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen, ist ja vollkommen klar. Dann gibt es erstmal für Jimmy den Back-Suplex und dann soll es den Five nach dem Shuffle geben. Dann kommt allerdings Solo rein, gibt es einen Superkick gegen Cena und es gibt den Samoan Spike. Und ja, Cena bleibt am Boden liegen und dann posen sie als die Bloodline.
So ist es. Und es wurde jetzt schon angekündigt, dass es für Fastlane bis jetzt ein Handicap-Match sein soll zwischen John Cena und der Bloodline. Aber ich denke, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Und die ganze Halle, und Christian Zimmermann schreibt, und die ganze Halle ruft Rocky durch seinen Auftritt. Durch seinen Auftritt warten jetzt alle auf ihn und jeder andere Partner wird ein Letdown werden. Fastlane ist aber gefühlt zu klein für einen Rock-Moment. Können wir jetzt mal ganz kurz darüber reden. Potenzieller Tag-Team-Partner für John Cena. Ich sage ganz einfach, es wird AJ. Es kann AJ trotzdem werden.
Ja, das kann trotzdem AJ werden. Man kann auch alle möglichen anderen Leute nehmen. Also bin ganz ehrlich, ich habe da keine Aktien drin, dass das unbedingt The Rock sein muss. Man könnte auch jemanden wiederbringen, den man schon eine ganze Weile lang nicht gesehen hat. Man kann jemanden von NXT hochziehen.
Ich möchte einen Namen in den Ring werfen und das ist jetzt ein großes Fantasy-Booking. Nicht so viel Fantasy! Nee, ich dachte eher Ah, your voices in my head.
Ja, das würde auch gehen.
Das wäre richtig gut.
Wobei ja die letzte News zu Randy noch war, dass er wohl frühestens nächstes Jahr wieder auftauchen kann, weil er wohl immer noch injured ist. Aber wer weiß.
Okay. Aber ja, das ist jetzt natürlich Fantasy Booking. Ich bleibe dabei, dass ihr ein paar kommt zu den Survivor Series Retour.
Ja.
Hier habt ihr es zuerst gehört, hier bei Champion Talk.
Ja, das denke ich auch. Also ich meine, ja. Es gäbe ein paar Leute, die er da holen könnte. Nee, theoretisch könnte er sogar Edge holen. Der hat ja auch seine Probleme mit der Bloodline und auch die Schnauze davon voll. Also es gibt ja genügend, die irgendwie mit denen jetzt irgendwie mal Probleme hatten. Also von daher, klar, Edge wäre für mehrere Leute wahrscheinlich auch ein Letdown und viele würden dann auch sagen, haben wir jetzt auch einmal zu oft gesehen. Aber wir warten einfach mal ab. Ne? Und wenn man The Rock bringt, ja, dann wird Fastlane halt mal mehr geschaut. Ist auch in Ordnung. Da habe ich auch kein Problem mit. Wenn Rocky gerade mal ein bisschen Zeit hat, ist das doch auch vollkommen okay. Also da kann man eine Menge machen und da habe ich eigentlich auch wenig Probleme mit, muss ich tatsächlich sagen. Es ist okay. Also wie gesagt, SmackDown führt momentan die Storylines weiter. Auch für viele, mehrere Leute laufen momentan Storylines und das ist schon vollkommen okay. So, von daher, ja, kann man eigentlich was machen. Das ist, denke ich, gibt es also eine Menge, wo man hier mit arbeiten kann, wo auch viele Leute halt gerade irgendwie sitzen und ihre Stories bekommen. So. Voll. Bevor wir zu Raw kommen, möchten wir natürlich einmal Danke an unsere Patrons sagen.
It is again time to give credit to all our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Dois, Jan Trimpa, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Mosman and last but not least...
So, und da sind wir wieder. Ja, keine Ahnung, bei uns hat er jetzt gerade aufgelegt. Vincent Vega ist natürlich der Letzte, der noch angesagt werden musste. So, der fehlte hier, da sind wir raus aus dem Rumble gegangen. Und ja, jetzt sind wir rüber zu Raw. Und Monday Night Raw kam aus Ontario, aber nicht Kanada, sondern aus Ontario, Kalifornien. Da war ich immer ein bisschen verwirrt, wenn sie immer Ontario gesagt haben, weil ich jedes Mal dachte, ist doch Kanada. Ja, nee, aber also tatsächlich aus der Toyota Arena in Ontario, ja. Kalifornien.
Weil in Ontario, Kanada war Kanada.
Stimmt. Ja, so, und es ging los, 8000 Zuschauer waren da und Cody hat gesagt, ja, die Toyota Arena war sold out, meine ich, ne, hat er gesagt.
Jo, Zuschauer 8100, laut meinen Informationen, wenn es ja sold out war, sehr schönes Ding. Und Cody liefert, wie eigentlich fast immer, eine schöne Cody-Promo ab, wo er ein bisschen über Jey Uso spricht, wo er ein bisschen generell über all das spricht, was zurzeit abgeht. Er redet natürlich auch über den Judgment Day und da kam dann auch schon sofort der Judgment Day zum Ring, beziehungsweise er kam einmal zuerst beim Entranceway, Finn Balor, Damian Priest und Dominik Nukulahit Mysterio.
Ja.
Wo dann auch dann Dominik meinte, er hätte eine richtige Familie und Cody konnte ihn aber nicht wirklich verstehen, denn alle, die ganze Halle.
Ich musste mich aber auch echt konzentrieren, Alter, weil teilweise war so laut, dass du ja wirklich so, als er dann ihn anschreit, so keep mommy's name out of your mouth. So, das war noch ganz cool, aber danach, Alter, ey, dann ging es ja wieder richtig ab. Also Atom.
Das ist so unglaublich, wie lange Dominik schon diesen brutalen Heat zieht. Das ist echt so gut.
Ja.
Und lustig war auch dann, Cody hat dann auch gesagt, so, der Judgment Day hat ja heute, jeder, der vom Judgment Day hat heute, der hier ist, Title Matches. Was würde denn Mami sagen, wenn ihr heute all eure Titel verliert? Da wurde der Judgment Day natürlich sauer und es gab ein bisschen auf die Phrasen.
Ja.
Aber dann da wurde auch schnell der Save gemacht durch Sami Zayn und Kevin Owens und auch Jay Uso.
Jay Uso ist der Erste, der dazu kommt. Dann kommen Kevin Owens und Sami Zayn. Mukai Killen schreibt hier, diese dramatische Erzählungsweise von Cody wirkt für mich so künstlich. Fälschlicherweise hast du Woo Cody falsch geschrieben.
Ja. Bist du vielleicht abgerutscht bei deiner Tastatur?
Ja, und dann sagt Damian Priest, ja, nee, also am Anfang sagt er, ja, es ist ja 3-2, weil dann ja nur Jey Uso da ist. Dann ist es auf einmal 4-3 und dann sagt Damian Priest, ja, nee, das machen wir mal nicht. Auf einmal kommt dann JD McDonagh von hinten raus, als sie wieder am Entrance stehen und bringt 2 Stühle mit. Und dann sagt JD McDonagh plötzlich, ja, komm, lass nach vorne gehen. Und dann gehen sie nach vorne und kriegen natürlich ein paar auf die Fresse, weil sie in den Ring sliden müssen. Das war die beste Idee, Damian Priest.
Und Priest so, Alter, was macht ihr hier?
Es ist so gut. Also ich finde Priest momentan so unterhaltsam, dass er immer so angekotzt ist. Ich kann ihn so gut nachvollziehen, weißt du?
Ja.
Wenn man so mit Leuten arbeiten muss und du sagst ihnen, lass das mal so und so machen und sie machen es komplett anders und dann funktioniert es nicht. Und du sitzt dann da und sagst dir, ja, weil wir es so nicht besprochen hatten. So.
Ja.
Das ist der Hammer. Also das, was Damian momentan macht, ist der Hammer. Damian versucht dann nochmal, die Jungs mit zu retten, findet sich dann aber plötzlich, weil die Jungs aus dem Ring geschmissen werden. Ich glaube, einer wird sogar noch weggestunt von KO. Und dann ist er plötzlich alleine im Ring und dann kriegt er natürlich von 4-1 auf die Schnauze. Und kriegt dann auch noch einen Schlag mit dem Stuhl und ist sichtlich angepisst deswegen. Und Dom geht dann noch zu ihm hin und ich wollte doch nur. Damian ist einfach mega angepisst. Ja, dann kommen wir zum ersten Match. Otis von der Alpha Academy soll auf Big Bronson Reed treffen. Aber wir haben dann den Tale of the Tape.
Ja,
es ist ein...
Schwierig.
Es ist ein Behemoth-Match.
Ja, zu Behemoth.
Ja.
Die ein 4 Minuten 30 Match ungefähr haben.
Ja, also es gibt halt viel Aufeinandertreffen hier, ne? Peng, pum, peng. So, man knallt halt oft aufeinander. Dann geht die Otis Bomb geht ins Leere. Und das nutzt Bronson Reed für den Tsunami. Und der sitzt dann, weil er immer mehr Tsunami. Und dann, ja.
Ja.
Dann ist Maxine Dupri natürlich besonders
scharf.
Ja, aber auch ein bisschen enttäuscht, glaube ich.
Ja, ich muss sagen, also im Zuge der Storyline-Fortführung in diesem Gespann Gunther, Imperium, Alpha Academy und wo sich auch jetzt erscheint Bronze Reed und ihr indirekt Tommaso Ciampa auch noch dazu gesellt, ist es eine sinnvolle Story-Fortführung, dass Bronson als der Gefährliche dargestellt wird, gegen den dann früher oder später nochmal Chad Gable ran muss, um dann nochmal gegen Gunther ranzugehen. Finde ich das jetzt trotzdem gut, dass Bronson Reed gewinnt? Nein. Das heißt jetzt meine, das ist persönliche Meinung. Ich mag Bronson Reed nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Ich finde es schade, dass Otis hier verloren hat. Ja, aber im Zuge dessen eben, dass es eine Storyline ist, kann man das schon gut argumentieren.
Ja.
David Ziontowski schreibt hier auch noch, mit Otis und Bronson Reed könnte man gut eine Neuauflage der Natural Disasters bringen.
Ich weiß nicht, ob die beiden dafür groß genug sind, weil Earthquake und Typhoon waren halt relativ groß. Ne? Das muss man halt auch nochmal mit dazu sagen. So, das fehlte dann hier. Müsste man mal gucken. Also ist ein bisschen schwierig. Bronson Reed braucht auf jeden Fall mehr Profil. Im Moment ist er halt einfach nur ja immer die Kaput. Und das haben wir schon zu oft gehabt bei WWE. Und das ist auch langweilig. Ne? Vor allen Dingen angeblich kann er ja auch talken. Also wir haben ja 1-2 Segmente von ihm schon mal gesehen. Die fand ich ganz okay. dann gebt ihm doch auch mal was, ja, dass er auch mal reden kann und dann auch mal irgendwie was machen kann, weil ansonsten wird es ein bisschen langweilig. Ja, dann sehen wir Becky Lynch backstage mit, ja, ich hätte sie im ersten Moment nicht erkannt, irgendwie sah sie diesmal komplett anders aus. Es ist Tegan Nox, die ja immer noch angestellt ist, offensichtlich bei WWE, weil einige hatten vermutet, dass sie auch entlassen wird, wurde sie allerdings nicht. Und Becky sagte dann, ja, Tegan, ich habe dich doch gestern hier, letzte Woche natürlich, habe ich dich doch an der Gorilla-Position stehen sehen, als ich die Herausforderung, die offene Open Challenger gestellt habe. Und dann bist du nicht rausgekommen. Und sagte, ja, nee, weil Natalia ist halt eine Veteranin. Und dann hat sie gesagt, ich gehe da jetzt hin. Und dann sagt sie, du musst dir deine Spots hier nehmen. Du kannst nicht darauf warten, bis man sie dir gibt. Fand ich gut.
Ja. Okay. Vor allem dann im Nachhinein, was dann noch passiert, finde ich es sehr, sehr gut. Bin gespannt. Dann, also ich habe die letzte Woche, wo gab es ja Tommaso Ciampa gegen Giovanni Vinci. Es gibt jetzt Tommaso Ciampa gegen Ludwig Kaiser. Ja. Und ich verstehe etwas nicht, denn bei diesem Match letzte Woche bei Tommaso Ciampa gegen Giovanni Vinci haben die meisten Leute abgeschalten. Und ich habe eine Frage. Warum? Das verstehe ich absolut überhaupt nicht, da auch das Match gegen Vinci, finde ich, ganz okay war.
Ja, aber ich glaube einfach, dass erstmal Vinci, wir hatten letztes Mal schon darüber geredet, er ist halt die Hand von Imperium. Er ist derjenige, der am wenigsten auffällt von den Jungs. Ist es natürlich auch die Frage, was hat zu dem Zeitpunkt dann auf einem anderen Kanal angefangen, als die ihr Match hatten? Wenn irgendwie Monday Night Football oder sonst was angefangen hat, schalten regelmäßig Leute ab. Das ist dann erstmal egal, was da irgendwie kommt. Aber natürlich ist es auch so, Vinci hat halt wenig Profil und Tommaso Ciampa ist auch gerade erst im Aufbau. Deswegen sagen dann natürlich auch viele Leute, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt gucken muss.
Ja.
Das ist natürlich dann immer so ein bisschen, ist halt immer so ein bisschen problematisch. Und man müsste halt, und das hatten wir ja vor 2 Wochen schon besprochen, wo ja auch Ken dabei war, der ja auch gesagt hat, Kaiser und Vinci müssen einfach zumindest mal als Tag-Team was reißen. Ne? Da fehlt's halt einfach so. Und wenn man dann eben, ja, jetzt schreibt hier Christian Zimmermann, für alle, die NXT nicht verfolgt haben, ist nicht klar, warum Imperium gegen Ciampa eine geile Paarung ist. Genau. Und das ist eben genau das Problem. Ja. So, ne? Also ich hatte damit überhaupt kein Problem. Ich gucke mir das gerne an, aber ich kann schon verstehen, wenn der durchschnittliche Wrestling-Zuschauer, der jetzt irgendwie NXT nicht mitverfolgt, und ich verfolge es ja selber momentan nur am Rande, dann muss ich natürlich auch sagen, ja, dann kann es natürlich auch passieren, dass Leute dann irgendwie sagen, ja, okay, es ist halt ein Midcard, Undercard-Match, wie auch immer, interessiert mich halt nicht. Ja, dann sind wir backstage nochmal während des Einzugs von Tommaso Ciampa, der währenddessen die ganze Zeit auf dem Ringpfosten wartet, bei Tegan Nox, die zu Adam Pearce geht und sagt, Adam, ich hätte gerne ein Titelmatch gegen Becky Lynch. Und dann sagt er, hey, Tegan, ja, okay, ich habe ja noch nie was gefordert und bla, dann kommt halt Natalia, nee, ich habe aber ein Rematch verdient. Nicht so, wieso? Du hast verloren.
Genau. Und Tegan, ja, Tegan Nox sagt das so, Alter, du hast verloren.
Ja.
Was willst du von mir?
Ja, und dann sagt sie auch, stell dich mal wieder hinten an. Und dann sagt sie, ja, nee, bla bla bla. Und dann sagt halt Adam Pearce, ja gut, dann habt ihr heute beide jetzt, warum auch immer er das sagt. Ne, er könnte einfach sagen, ja, Tegan hat hier einen Point und ich will mal was anderes sehen. Aber er sagt dann halt, dann tretet ihr beide halt gegeneinander an und die gewinnt, wird Number One Contenderin. Okay,
kann man. Ja, kann man ja machen.
Dann kommt Ludwig Kaiser, kommt zum Ring und dann gibt es hier nochmal die kurze Rückblende. Das war eigentlich auch ganz gut, dass sie das nochmal gezeigt haben, wie es jetzt eigentlich hier zu diesem Match gekommen ist, wo dann eben Kaiser auch sagt, du glaubst doch nicht wirklich, dass du irgendwie eine Chance gegen den Ringgeneral hättest und bla. Und deswegen, deswegen gibt es halt dieses Match. Das machte Sinn. Gunther hat sich das dann auch noch angeguckt. Ja, Ciampa hat ihn da ein bisschen zusammengetreten, dann ging es irgendwie über die Ringtreppe, es gab den DDT nach drin. Dann gab es eine kurze Ablenkung von Giovanni Vinci, der der Ciampa von Kaiser ablenken wollte. Dann gab es das Running Knee gegen Vinci, der dadurch bewusstlos geworden ist. Kaiser konnte indes dann einen Jumping Enzuigiri zeigen, will dann Tommaso Ciampa pinnen, aber der Referee ist ein Idiot und kümmert sich die ganze Zeit noch um Vinci und schreit Vinci, schreit Kaiser Vinci an, was machst du? Was machst du da? Auf Deutsch, ja. Das war schon ganz gut. Und ja, dann dreht er sich um und dann gibt es einen Knee-Lift gegen ihn und das ist es dann.
Jo, die Story, dass Vinci langsam aber sicher zum Buhmann von Imperium wird, 40 wird fortgeführt. Wir bekommen höchstwahrscheinlich als nächstes International Match Intercontinental. Ich bin schon so
verfickt. Intercontinental, ja. International.
Danke.
Bei AEW, ja.
Ja, genau. Bekommen wir wahrscheinlich Tommaso Ciampa gegen Gunther und ich, ja, das würde ich gerne noch einmal sehen.
Ja.
Und ja, ich fand auch gut dann, dass Ludwig Kaiser danach nicht so gut auf Vinci zu sprechen war. Und ja, kann man auf jeden Fall machen.
Ja, denke ich auch. Also da kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Nur, ich bleibe dabei, wenn man jetzt Vinci aus Imperium rauszieht, dann ist er auf verlorenen Posten.
Ja.
Das wird nichts bringen. Also da wird er auch nicht genügend Charisma oder Ausstrahlung rüberbringen, dass man dann irgendwie sagen könnte, ja, er geht jetzt gegen irgendwie, keine Ahnung, er geht gegen Gunther und nimmt ihm den Titel ab oder so. Das wäre in meinen Augen eine absolute Fehlentscheidung. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match. Tegan Nox trifft auf Natalya. Das war kurz und relativ schmerzlos, muss man tatsächlich sagen. Es gab hier die Cannonball in die Ringecke. Eine schöne Powerbomb, Sit-Down-Powerbomb von Natalya gegen Tegan. Die sah gut aus, da ist auch Becky der Augapfel rausgeflogen. Und dann gab es den Shiniest Wizard, der sah nicht so gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Da ist sie ein bisschen weggerutscht. Und dann pinnt sie Natalya und gewinnt.
Ja. Richtige Siegerin auf jeden Fall.
Absolut. Damit haben wir jetzt also dann Becky gegen Tegan irgendwann demnächst anstehen, obwohl Becky, glaube ich, ihren Titel nochmal verteidigen muss gegen Tiffany Stratton. Also müsste man da auch nochmal gucken. Eventuell, wenn Tiffany Stratton den Titel wieder gewinnt, dann könnte es ja auch sein, dass Tiffany Stratton gegen Tegan Nox ran muss. So, und dann sind wir backstage beim Judgment Day und Damian Priest hat die has got the nose full. Ja,
ja.
Er hat eine fiese Schnauze voll von JD McDonagh, der ja, wo Cody ja gesagt hat, er sieht aus wie eine lebende Funko-Pop-Figur, weil er diesen riesigen Kopf und den kleinen Körper hat. Und das hat ja Jim Cornette übernommen in seinem Cast. Und daraufhin hat JD McDonagh geantwortet bei Twitter, Jim Cornette hat mich über so viele Jahre so entertained, der darf alles über mich sagen.
So. Finde ich gut.
Ne? Und Damian Priest sagt dann, du verpiss dich jetzt hier, ansonsten raste ich aus. Und in dem Moment Dominik und Finn auch so. Das war gut.
Scheiße, Damian ist sauer.
Der ist auch leider ein bisschen größer als ihr und auch ein bisschen breiter.
Ja.
Das fand ich gut.
Das ist super gut.
So, dann
kam dann
Seth freaking Rollins.
Seth, ich kann alles tragen und sehe trotzdem fancy-pansy aus, Rollins. Ja. Ja, und der machte Promo wieder gegen Shinsuke Nakamura. Zuvor sagen er natürlich mit den Fans erstmal sein Lied. Und er sagt, er hat irgendwie die Spielchen voll und er forderte Shinsuke heraus, rauszukommen. Der kam allerdings nicht raus. Nee,
vor allen Dingen, Seth hat ja auch gesagt, weißt du was, Shinsuke, ich habe die Schnauze voll von dir, mir reicht es jetzt. Entweder du gehst auf ein Match ein oder moving on. Und das fand ich in Ordnung. So, ja, dass er dann auch sagt, ansonsten gehe ich weiter. Und dann kommt halt Shinsuke und hält natürlich nochmal eine Promo auf Japanisch und dann kommt es zu einem Last Man Standing Match und darunter ist auch schon schön Fastlane eingeblendet, also wissen wir, das wird sehr wahrscheinlich der Main Event von, es sei denn natürlich das Tag Match mit Cena wird der Main Event, aber ansonsten haben wir hier ein Last Man Standing Match zwischen Shinsuke und Seth und Seth ist dann natürlich auch so, ja, ich weiß nicht, Last Man Standing, das hast du gut gespielt, so, das muss man ihm lassen, schachtechnisch war das eine schlaue Idee.
So. Jo. Also ich finde beide Wrestler gut. Ich finde aber trotzdem irgendwie, der World Heavyweight Belt ist irgendwie noch nicht ganz da, wo er, glaube ich, vom Standing her sein soll, habe ich das Gefühl.
Nee, da ist er noch nicht und das wird auch noch dauern, weil du kannst nicht einfach so einen Titel irgendwie so mal eben etablieren. Der Titel ist ja noch nicht mal ein Jahr alt und viele Leute fanden ja schon den Universal Title scheiße und jetzt hast du halt wieder den. Das ist natürlich dann auch immer so ein Problem. Mukai Killin schreibt hier, er hofft, dass Shinsuke gewinnt, sonst wären die ganzen Videos umsonst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie fahren erstmal weiter mit Seth Rollins.
Ja, denke ich auch.
Dann sind wir backstage bei Ricochet, der halt sagt, ja, Shinsuke hat mir hier das Knie kaputt getreten oder den Enkel kaputt getreten, deswegen gehe ich gerade in Krücken. Aber wenn es soweit ist, dann habe ich noch ein Chicken mit ihm zu rapfen.
Yeah.
So. Und dann kommt...
Schau, wer da im Chat ist.
Ja. Ist der Ken. Ja, der sich herausgewieselt hat diese Woche. Ja. Das hat er den Tieren voraus, mit Ausnahme des Wiesels. Ja, und dann sehen wir hier Dragon Lee. Und ich will ja nichts sagen, aber wenn das Dragon nicht von Double Dragon inspiriert ist, ja, von dem besten und großartigsten Tag-Team aller Zeiten, Double
du
Dragon,
meinst,
Aldo Montoya und dem
Brooklyn Brawler. So sieht's aus.
Dann weiß ich's aber nicht.
Ja, und so. Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Also, dieses Match hatte leichten AEW-Charakter für mich. Es war ein relatives Move-Fest, fand ich.
Ja, aber es war für mich trotzdem Match des Abends. Also ich fand, die Moves haben in dem Moment Sinn gemacht. Und es war halt auch gesellt. Ja, also nicht nur Ablauf. So, gerade Dominik hat gut gesellt für Dragon Lee.
Das stimmt.
MZ3103, Grüße, schreibt hier, guten Abend, kennt ihr die Serie Heels mit Stephen Amell? Hab gerade gelesen, die wurde jetzt nach 2 Staffeln eingestellt. Echt schade, das ist eine gute Serie. Ja, ich habe allerdings noch nichts davon gesehen. Ich habe die bei mir in der Watchlist. Ich habe das aber auch gelesen, schon vorgestern, dass sie jetzt eingestellt wird. Oh, dann weiß ich natürlich wieder nicht, lohnt es sich dann noch, das Ganze anzugucken? Endet es auf dem Cliffhanger oder nicht? Weil wenn es auf dem Cliffhanger endet, dann weiß ich nicht, ob ich es mir noch finde. Und ich muss auch noch die andere Wrestlers gucken. Die hattest du schon gesehen, Mathis, ne?
Ja, und hier kann ich auch gleich eine Empfehlung aussprechen für alle Wrestlers. Glaube ich, 7 Folgen lang bisher auf Netflix ist im Grunde so eine kurze Serie, wo es um die OVW geht, also Ohio Valley Wrestling, ja, die jetzt geführt wird von Al Snow und wo ein paar neue Talente auch zu Wort kommen und man deren Werdegang verfolgt, plus die Übernahme von einem anscheinend regionalen Radiosender, der, wo man auch ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wenn quasi der neue Sponsor reinkommt, der gefühlt null Ahnung hat, wie man mit Wrestlern oder wie man im Backstage-Bereich umgeht,
ja,
dann plötzlich so eine Liga führt. Denn was viele auch beispielsweise nicht wissen, um mal hier kurz ein Beispiel zu bringen, wenn man Backstage ankommt bei einer Show, egal ob es Referee, egal ob es Wrestler ist, egal ob es der Boss ist, es wird jedem die Hand gegeben und es wird gegrüßt. Das ist ein internes Zeichen innerhalb dieses Sports, innerhalb dieser Bubble von Respekt. Wenn man das nicht macht, und man kann der Boss sein, wenn man das nicht macht, ist man unten durch.
Ja.
Und das wird hier auch richtig gut dargestellt.
Okay.
Also auf jeden Fall große Empfehlung. Ich hätte eben, das habe ich, das ist auch schon ein bisschen im Gespräch, vielleicht kommt es ja dazu, dass wir kurz sogar ein bisschen darüber in einem Video sprechen werden. Schauen wir mal.
Ja. So, dann haben wir MZ3103 nochmal. Leider wieder mal einen riesen Cliffhanger bei der Serie Heels. Yeah, dann ist es schon wieder so ein Ding für mich, wo ich dann sage, oh, ätzend. Weil dann bin ich gerade drin in der Serie und dann weiß ich, sie hört auf. Das ist halt eigentlich immer eher bescheiden. Aber naja, gucken wir mal.
Jo.
Ja, dann gab es das Match zwischen Dragon Lee und Dominik. Und ja, da gab es dann einiges, wie du gesagt hast, natürlich auch einige Highspots. Das ist ja eben das, was Dragon Lee dann auch ganz gut kann. Ne? Es gab die Hurricanrana, es gab hier den Dive, dann kam Dominik vom Top Rope gesegelt, dann nahm er dann die Beine hoch. Diesen Dropkick in die Ringecke fand ich richtig stark, der sah gut aus.
Ja.
Gab es mal ordentlich einen auf die Ommel, gab es nochmal einen Roll-Up, dann gab es die wunderbare Sit-Out-Powerbomb, wo, also eigentlich schon eine Yushin-Liger-Bomb, die Dragon Lee da gezeigt hat. Ja, den Move, den hasse ich ja, ich bin da einfach kein Fan von, wenn die Leute sich immer so theatralisch da noch festhalten müssen, es dauert immer zu lange. Das war schon bei Sasha Banks etc. immer scheiße. Den sollten sie auf jeden Fall aus dem Repertoire streichen, wenn er nicht timingtechnisch irgendwie passt. Ansonsten einfach weglassen, so einen Move. Ja, und dann am Schluss gab es dann ein Manöver, wo er Dominik Dragon Lee hochgehoben hat, wie bei einem Suplex, und ihn dann auf seinen Hoden hat fallen lassen, auf dem Top Rope. Dann gab es den Frog Splash, der sitzt, Pin and Win, and Dominik retains.
Ja, und...
Und übrigens.
Und mega Boo, genau. Und da gab es kein Foto, aber es gab den... Penta el Cierro Miedo Gedächtnismoment, denn Dragon Lee hat ja auch so Bändchen an seiner Maske.
Ja.
Und dreimal haben sie geraten, was Dominik Mysterio als Heel natürlich absolut richtig gemacht hat. Er hat natürlich diese Scheißbändchen an den Ringseilen irgendwie kurz festgehalten.
Ja. Aber er hat sie nicht festgebunden, wie sonst immer bei AEW.
Ja.
Ja, dann steht Akira Tozawa neben dem Behemoth und hat keinen Bock.
My hole.
Ja, also das hier, finde ich, ist eigentlich auch das perfekte Beispiel für alle Fans. So Akira Tozawa guckt sie an und denkt sich, und geht wieder.
Ja. Ja. Muss nicht sein.
Nee, überhaupt
nicht. Ich mich lieber wieder auf die Sonnenbank.
Also die habe ich auch null vermisst. Naja, Jax, brauche ich auch null, bin ich auch ganz ehrlich.
Wie würde es Ken sagen? Go away, Heat.
Ja.
Jetzt schon.
Ja. Und dann ist Jackie Redmond bei Sami Zayn und KO und die sagt dann, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Und KO meint, es geht heute nicht um Jey Uso, es geht einfach nur um den Judgment Day, und Zayn sagt dann so, wir wollen uns heute den Tag-Team-Titel holen, denn der gehört ja immer noch uns. So. Und dann sagt Owens, ich habe die Schnauze voll davon, ich will nicht immer nur Gesabbel hören, ich will lieber Taten sprechen lassen. Und das ist auch okay. Da haben sich übrigens viele AEW-Fans drüber aufgeregt, die dann gesagt haben, wie oft wollen sie das eigentlich noch bei Raw bringen? Ich so, ja, ich weiß, bei AEW seid ihr das nicht gewöhnt, weil eure Storylines immer nach 2 Wochen beendet sind. Wie wir bei Collision zum Beispiel wieder sehen, weil einige Sachen bei euch einfach viel zu früh aufs Tableau kommen. Das nennt man Storytelling und Charakterentwicklung, und das macht in diesem Falle auch Sinn. Wenn ihr das nicht wollt und immer nur irgendwelche random Mexikaner gegeneinander antreten sehen wollt, gerne.
Jo.
Ich möchte aber gerne lieber Storylines sehen. Ja, dann sehen wir Magel Cole mit
Viscera. Was Christian Zimmermann auch gerade geschaut hat. Er sieht immer mehr aus wie Viscera.
Ja.
Und je mehr ich darüber nachdenke.
Genau, also Michael Cole steht im Ring mit The World's Largest Love Machine. So, und dann sagt er irgendwie, ja, was ist das denn jetzt hier mit dir so? Und dann sagt Nia Jax, ja, ich bin Nia Jax. Ich bin die härteste im Ring. Und ich so, das hat er dich nicht gefragt.
Ja.
Bist du besoffen?
Ich habe ganz einfach Shayna Baszler.
Ja.
Zoe Stark. Piper Niven, Chelsea Green und eure Rhea Ripley, die eigentlich ja gar nicht so böse ich, denn ich bin eigentlich die Böse hier, die habe ich alle zermanscht.
Ja.
Fresse.
Ja.
Einfach. Fresse.
Ja,
und weißt du was?
Killenschrag, kennt ihr noch Viscera's Finisher?
Ja.
Ich kenne noch seinen Trademark, wo er die Leute auf dem Boden immer so gebumst hat. Das war halt richtig schlecht.
Das hat ja jetzt auch jemand aus AEW übernommen, der den Boden bumst.
Ja, ich glaube, Viscera's Finisher war mal eine Zeit lang eine Sit-Down-Powerbomb.
Ja.
Oder eine Double-Choke-Lift-Powerbomb. Die hat er eine ganze Weile lang gezeigt. Und dann, glaube ich, auch mal eine Zeit lang einfach nur ein Splash. Das war halt relativ lahm.
aus der Zeit kenne ich Visceral, wo er den Splash hatte. Und ich finde echt, das finde ich jetzt schade, was jetzt kommt. Denn Zoe Stark kommt zum Ring und darf von Nia Jax innerhalb von 3 Minuten verfrühstückt werden.
Ja.
Jetzt mal ganz im Ernst. Zoe Stark hatte jetzt zuvor eine richtig tolle und richtig intensive Storyline gemeinsam mit Trish Stratus gegen Becky Lynch. Und Zoe Stark wurde dort eigentlich wirklich mehr oder minder als Enforcer fast schon von Trish Stratus dargestellt und wurde auch sehr stark dargestellt, was ich gut fand. Jetzt ist sie diejenige, die innerhalb von 3 Minuten gegen My Whole Nia Jax verliert. Sorry, kaufe ich nicht ab, will ich nicht sehen. Nein.
Ganz schlimm. Und ich weiß auch nicht, warum WWE das immer wieder macht, nur um The Rock einen Gefallen zu tun. Ich habe keine Ahnung, aber ganz ehrlich, Nia Jax ist immer noch komplett limitiert. Sie ist im Ring immer noch limitiert. Sie ist immer noch am Mikrofon limitiert, wie wir jetzt hier sehen. Zoe Stark hebt sie dann aus und bricht dann unter dem Gewicht zusammen. Ja, gut, kann man halt machen. Aber ich glaube einfach so, die Leute denken halt wirklich, ja, Nia Jax, die hat ja voll Heat bei den Fans. Ja, nur sie hat keine gute Heat. Das ist halt genau das Problem. So. Ja, dann gibt es den Schweinehälften-Drop auf den Apron und dann gibt es den Bumsfallera und das war's. Und Zoe Stark hat verloren.
Yay, toll. Ja. Zoe Stark.
Ja, also das bin ganz ehrlich, ich möchte über Nia Jax eigentlich auch, sie mag privat der tollste Mensch der Welt sein. Ja, es gab ja viele Leute, die sie Backstage in Schutz genommen haben und das ist auch alles vollkommen in Ordnung, dass Asuka oder so, natürlich will niemand irgendwie von uns, dass ihr privat irgendwie Schaden zukommt und keine Ahnung, ne? Ich habe ja jetzt auch gerade gehört, irgendwie AEW-Fans haben jetzt einen Typen von der Wrestling-Seite privat bedroht. So, weil der Typ Kritik an AEW geäußert hat, haben sie ihm jetzt irgendwie Sachen geschickt, wo seine Kinder zur Schule gehen und dann ihm darunter geschrieben, ja, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen, hör mal auf, AEW zu kritisieren. Und daraufhin hat der Typ seine Webseite eingestellt. Und ich dachte, Alter, sag mal Leute. So, das nimmt einfach Züge an, weil AEW wird, die Fangemeinde von AEW ist ein Kult. Das muss man wirklich so sagen, das ist krank. So, und natürlich ist es auch krank, wenn man jetzt irgendwie eine Nia Jax privat irgendwas Schlimmes will. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will sie nicht mehr bei WWE sehen. Ich habe sie null vermisst, als sie nicht da war. Und jetzt, wo sie wieder da ist, sehe ich auch, es hat sich nicht viel weiterentwickelt. Sie kann der liebste Mensch der Welt sein, das ist alles in Ordnung, aber ich brauche sie vor der Kamera einfach nicht.
Nö, ich brauche sie auch nicht vor der Kamera. Ich habe sie nicht vermisst.
Genau. So, dann sahen wir Byron Saxton Backstage mit Jey Uso und dann sagt Jey Uso halt, ja, ich will mich dem Judgment Day nicht anschließen und bla, und dann sagt er hier, wie sieht's mit dem Tag-Team-Titel-Match aus? Und dann sagt er, ja, ich habe vielleicht Beef mit Kevin Owens, aber ich werde natürlich trotzdem hinter Sammy stehen. So,
ja. Ist okay. Und, das fand ich lustig, dass Dominic Mysterio sich gleich einen Beutel Eis gegen den Schädel hält.
Ja.
Wo Finn, er hat im Grunde Dom gratuliert und Donovan fragte nur, wo ist Priest? Und Bella meinte nur, also der muss mal ein wenig runterkommen. Wir haben hier viel noch zu tun.
Ja.
Es ist gerade ein bisschen schwierig. Red ihn nicht an. Atme nicht in seiner Gegenwart.
Genau. So, und dann haben wir The Miz, der dann da steht, sitzt mit Drew McIntyre bei Miz TV und dann sagt er, ja, hier, ne, wir sind ja irgendwie fast gleich, du hast ja Jey Uso letzte Woche den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, was ist denn da los, so, ne, warum bist du denn einfach gegangen? Und dann sagt Drew, Miz, wir sind überhaupt nicht gleich, ich bin ganz anders. Und dann sagt er, naja, also dass du ihn da irgendwie hast sitzen lassen, so, keine Ahnung, ne? Das ist schon Miss-like. Und dann meinte er, manchmal kommt halt Karma auf jemanden zu. Und dann sagt er, hey, ja, genau, das finde ich richtig gut. So, Karma, warum nicht? Ne? Hier, so ein Song von Culture Club, Chameleon und so. Und dann kommt natürlich die New Day raus und dann sagt der New Day, Alter, Drew, was ist eigentlich mit dir los? So, ne? Jey Uso, ich weiß, ja, bla, ne? Aber du hättest ihm da helfen können. Und dann sagt halt Drew, ja, so ein Blödsinn hier. Also erstmal sagt die ganze Zeit The Miz, ja, jetzt hört mal. Und dann sagt Drew jedes Mal, shut up, Miz. Und dann sagt er halt, es hat hier überhaupt nichts damit zu tun. So, ihr habt offensichtlich vergessen, dass Jey Uso die gesamte Zeit bei der Bloodline beteiligt war, wenn es darum ging, Leuten den Titel zu kosten und mehr. Ja, es war sogar so, dass er Leute hart attackiert hat mit Stühlen und bla. Und nur weil ihr der Meinung seid irgendwie, dass ihr ihm vergebt, muss ich das noch lange nicht meinen. Und sagen Kofi und Xavier, ja, aber er wollte das Richtige tun und den Drew McIntyre, den ich kennengelernt habe, der hätte auch das Richtige getan und jetzt wirkt es irgendwie so, als wenn Drew hier nicht das Richtige tut, dann geht The Miz wieder dazwischen, dann gibt's Glasgow Kiss für The Miz, weil Drew die Schnauze voll von ihm hat. Und ja, dann soll es wohl zu einem Match kommen, weil Drew dann gesagt hat, Kofi, wenn du mir irgendwie was zu sagen hast oder sonst irgendwie was, dann können wir auch gerne... Also genau, er sagte, glaube ich, noch irgendwie, wir haben dich früher Big D genannt. Und dann sagte er, aber jetzt scheint Big D ja immer kleiner zu werden. Und dann sagt eben The Miz, ja, Big D und Massive Balls Miz. Und daraufhin gibt es dann halt hier den Headbutt. Und dann soll es das Match Drü gegen Kofi geben.
Jo, so. Kann man ja mal machen. Also ich bin noch weiter gespannt, wo es jetzt eigentlich mit Drü hinwollen. Ist langsam im Aufbau. Kann ich noch nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Was ich gut finde, sind diese leichten Heel-Züge von New Day. Da kann man
oder ja von Drew.
Ja, Drew ja. Und New Day eigentlich. Also.
Ja, sind ja beide irgendwie. Momentan, das ist halt im Aufbau. Und ich finde das auch in Ordnung. Man muss nicht immer Leute sofort turnen. Man kann auch mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Wer vielleicht mehr in die Richtung Heel hinterher tendiert. Manchmal gibt es ja auch einen Double-Turn. Ne? Wir erinnern uns an Austin und Brad, da hat es auch geklappt. Aber ja, ein Heel-Drew wäre natürlich auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es dann irgendwie macht. So. Aber es kann auch einfach nur, wie würde Carsten Schäfer sagen, ein verbissenerer Drew McIntyre sein.
Ja. Da gibt es ja da vielleicht ein fatale Vier-Wege-Match.
Genau. So, dann sehen wir Otis backstage, der immer noch ein bisschen kaputt ist von seinem Match mit Bronson und Maxine hält ihm da auch den Eiskanister dahin und dann sagt irgendwie Chad, ja, das ist kein Problem, Bronson ist kein Schwacher, sowas kann passieren, wir werden weitermachen und uns den Weg da wieder hin suplexen und dann kommt Ludwig Kaiser dazu und sagt dann halt irgendwie, ja, ihr seid doch beide oder alle drei nur eine einfache Enttäuschung. Und dann sagt Maxine, oh, jetzt verpiss dich doch mal, Dulli. Und dann sagt Chad Gable allerdings, hier, sag mal Gunther nochmal, dass ich ihn immer noch weiterhin unter Beobachtung habe und ich suplex mir meinen Weg nach oben. So, und dann sagt er, und setz ein bisschen Bass in deine Stimme, ansonsten hört Gunther dich wieder nicht. Kann man mal machen.
Jo. Finde ich auch okay, dass hier das noch weiter gespannt wird. Denn irgendwann, wir haben es ja, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Mal gesagt.
Genau. Es gibt hier Champion Talk for Life.
For Life.
Von Funny. Hallo.
Hallo, Funny.
Ja, Funny wird auch demnächst mal wieder eine Show mit uns machen. Das wird auch super. So, und yeah. Drew gegen Kofi, fand ich, war ein gutes Match.
Ja.
Da gab es auch ein bisschen dominante Sachen von Drew. Kofi hat aber auch seine Spots reinbekommen. Die Chops von Drew waren salzig. Also da gab es wirklich mal ein bisschen was. Und das fand ich immer cool, dass Drew dann jedes Mal so genervt dastand und dann immer nur so nach dem Motto, alter Kofi, du wolltest es ja so. Das fand ich ja. Gut. Gute Charakterentwicklung von Drew. Christa Zimmermann fragt hier gerade, wisst ihr eigentlich schon, ob ihr Fastlane live schauen werdet? Da Fastlane auf einem Samstag ist und ich an diesem Samstag da bin, werde ich einfach mal sagen, yes, yes, yes.
So. Da gibt es wieder ein Watch With Us.
Wir haben lange keins mehr gemacht.
Man. Das stimmt. Es ist
mal wieder Zeit für ein Watch With Us. So, und ich habe auch Bock. Ich habe auch Bock, wieder ein Watch With Us zu machen. So. Also ich gehe davon aus, dass Ken am Samstag auch Zeit haben wird.
Der hat Zeit zu haben. Der hat sich jetzt so lange gedrückt. Der muss
ja, jetzt da wieder sagt mal. Ja, yeah. So, yeah. Ja, und good. Das werden wir natürlich tun. Ja, dann wurde Xavier Woods draußen von Ivar attacked. Ich weiß nicht, was mit Eric ist. Ist der verletzt? Weiß da jemand was? Ich habe leider keine Infos dazu gefunden. Aber offensichtlich ist er momentan nicht da. Also gehe ich mal davon aus, dass er irgendwie eine kleinere Verletzung auskuriert. Auf jeden Fall, wie gesagt, Ivar attackt dann Xavier. Daraufhin ist Covey abgelenkt, will dann ihm zur Hilfe kommen. Drew schmeißt ihn in die Ringecke, gibt es den Claymore-Kick. Und das war's. Ja, und Drew gewinnt. Und dann kommt Ivar noch in den Ring und attackt auch Covey und Drew geht wieder weg.
Weil er sagt, das ist mir zu blöd. Ja. Dann ich prognostiziere dann als nächstes ein Tag Team Match New Day gegen Viking Raiders.
Ja. Ja, das wird kommen, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch in Ordnung. Das kann man auch machen. Das ist in Ordnung. Man muss ja auch mal Tag Teams wieder aufbauen. Also auch hier wird eine Story weitererzählt. Das ist okay. Und auch mit mehreren Leuten gleichzeitig. Und das ist auch okay. Das ist gar nicht so easy, immer so verschiedene Konstellationen immer untereinander irgendwie noch andere Leute damit einzubauen. Das ist gut gemacht. Dann sehen wir Gunther backstage mit Giovanni Vinci und da pöbelt er ein bisschen rum. Dann kommt Kaiser dazu und dann sagt Gunther, ja, wo bist du gewesen? So, was ist hier los? Ja. Und dann sagt er, ja, ich bin noch nur in die Alpha Academy. Und dann sagt er, es ist mir scheißegal, so, du hast das Match verloren und jetzt stehst, ja, keine Ahnung, jetzt musst du dich darum kümmern, das Fehlverhalten von Vinci gerade zu bügeln.
So. Oh, und dann sagt er, ein bisschen.
Ist mein Ruf, der hier auf dem Spiel steht, nicht eurer.
So. Und dann meint er auch nur, ja, wir werden Champa alleine besiegen und zwar ganz alleine. Ja, bisschen Krise in Imperium. Ja. Vielleicht raffen sie sich jetzt, rafft sich Kaiser und Vinci jetzt zusammen und denken sich so, ja, okay, wir müssen dem Watschen-General wieder ein bisschen Wohlgefallen zeigen.
Ja.
Lass uns mal ein paar Tag-Team-Matches gewinnen. Das würde ich gut finden.
Genau. So, dann sind wir backstage, Ivar und Valhalla und dann sagt Byron Saxton, warum attackt ihr denn die ganze Zeit den New Day? Und dann sagt Ivar, ja, sie haben uns Eric genommen und dann sagt Valhalla, Auge um Auge. Hast du das etwa aus der Bibel? Du Hexe!
So. Auf den Scheiterhaufen.
Ja. So, dann kommen Damian Priest und Finn Bella raus und die treten an gegen Kevin Owens und Sami Zayn und ja, das Match war okay. Gerade Damian Priest wurde gut dargestellt, also hat er wirklich ein paar auf die Omme gegeben. Da gab es einen Cannonball in die Ringecke und den Roll Forward Samoan Drop, den er sich wahrscheinlich von Finlay und Kennedy abgeguckt hat. Der sah aber gut aus. Ja, draußen kam dann Jey Uso zur Hilfe. Der kriegte dann aber vom Judgment Day ein paar aufs Maul. Dann kam noch Cody dazu. Dann kriegte Dom ein paar auf die Schnauze. Es war ziemlich viel bla. Es gab den Helluva Kick gegen Damian Priest. Der kriegte dann aber von JD McDonough den Title währenddessen ins Gesicht. Referee hat es nicht gesehen. Damian Priest legt den Arm auf Sammy. 1, 2, 3. Sie behalten die Titel. Finn Bella rastet aus und zeigt hier nochmal sein Washbrett. Und ja, dann gibt es am Schluss noch eine Menge Brawl for All und das Wort mit Raw.
Ja, Judgment Day in aller Munde. Guter Main Event, auch mit 20 Minuten schöne Zeit bekommen. Richtige Sieger auch, definitiv. Judgment Day kann definitiv noch ein bisschen länger die Titel halten, wie ich finde.
Ja,
alles in allem eine gute Raw-Show. Mit ein paar Stinkern, eben Stichwort Nia Jax, brauche ich persönlich nicht. Aber ansonsten wieder viele Storylines, wieder ein gutes Wrestling. So kannst du weitergehen. Und so viel, liebe Zuhörer, kann ich vorausschicken. Mit gutem Wrestling wird es wahrscheinlich am Donnerstag weitergehen, denn so viel können wir vorausschicken. Selbst Rampage war diese Woche nicht so schlecht. Und Collision war auch wieder in Ordnung.
Ja, also es ging tatsächlich. Rampage war okay, da war ein bisschen Blödsinn dabei, aber Collision war auch vollkommen in Ordnung. Wenn das so weitergeht, dann haben wir vielleicht irgendwann mal zwei Wrestling-Ligen, die man beide gucken kann. Aber ich will natürlich noch nicht zu viel vorwegnehmen. So, wir kommen jetzt aber zum Ende der Show. Das heißt, ja, man hört
nicht.
Dein Mikrofon kackt gerade ab. Ja, jetzt hört man nichts. rauscht wie die Hölle. So, Matsche, es rauscht wie die Hölle. So, jetzt hat's aufgehört.
Ah, okay, da war ich. Da war der Stecker nicht ganz im Loch drin.
Keidel. So, dann schreibt jetzt mal jeder, der an der Battle Royale teilnehmen will, schreibt jetzt mal bitte in den Chat.
Das ist eine Battle Royale.
So. Und dann geht's gleich round, baby. Und dann, geht's rund.
Dann geht's dann gleich Lex Luger.
So, da kommt Lex Luger noch dazu. Sind jetzt alle da. Mukaid Killinj ist auch da, hat auch geschrieben. So. Dann geht's jetzt ab mit dem hübschesten Flugzeug der Welt.
Am besten überhaupt.
Ja.
So, da geht's jetzt aufs Fressbrett, denn da fliegt dir doch auch das Blech weg.
So, hepp.
Und los geht's. Tack. Und wo komme ich raus? Ich komme in der Mitte raus und er geht los. Oh, da gibt es einen Schlamm. Und
oh,
das Haus. Wow. Zappa. Zatzussel. Oje, das sieht für mich gar nicht gut aus. Und der Ken macht mich kaputt mit Doink. Oh. Eiskalt. Oh, das sieht mir aber nicht schlecht aus für den Undertaker. Wird hier der World Champ gewinnen?
So, komm mal her, Ken, jetzt. Ja, ich weiß, du willst schnell weg, ne? Hey, Dao. So, weg mit dir. Oh nein.
Oh, und wen holt das Medipack? Ich
hab zu viele Energizer. Oh nein. Ah.
Aber warte, da kommt das nächste Out.
Oh, wer hat das bekommen? Oh, yeah. Ich weiß nicht, wer es bekommen hat. Ich glaube,
Will hat es bekommen.
So, Will hat gewonnen hier, wieder der Doinkster. Und wir sehen uns dann, wie der Mathe schon richtig gesagt hat, natürlich am Donnerstag wieder. Und dann natürlich zu AEW, 2 Hours of Rampage, 2 Hours of Collision, 2 Hours of Dynamite. Also wir müssen mal gucken, irgendwie, dass wir das auch einigermaßen schnell über die Bühne kriegen. Donnerstag sind wir wahrscheinlich nicht live. Das heißt, wir werden die Sache dann vorher aufnehmen und dann für euch natürlich rechtzeitig hochladen, dass ihr das dann um 20.30 Uhr aber auch wie immer gucken könnt.
So sieht's aus.
So, in diesem Sinne, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss, bis dann.